VW und Bosch entwickeln Autopiloten für alle, war eine Überschrift im Handelsblatt und ist deshalb ganz interessant, weil Hände wirklich vom Lenkrad wegnehmen. Und wenn was passiert, haftet nicht mehr der Fahrer oder der Inhaber des Fahrzeuges, sondern es haftet der Hersteller.
Der Zug ist abgefahren. Ich glaube nicht, dass die EU nochmal lernt, weniger zu regulieren. Es wird wahrscheinlich sogar der Art des Pieptons irgendwann reguliert werden.
Ich glaube, der erste Schritt ist super. Dahinter kommt ein Wust an Bürokratie mit wirklich Schwachsinn. Wie gesagt, mein Lieblingsthema ist DSGVO. Damit kriegst du in diesem Land alles. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks, die Holiday Edition. Und wir sind nicht nur eine Person im Studio, nicht zwei, sondern wir sind zu dritt.
Wir haben heutzutage die Chance, dass das mal eine hochwertige Aufnahme wird. Wer bist du denn? Guten Morgen.
Hallo, ich bin Felix.
Hi, oh. Felix.
Das ist der Felix.
Cool, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns alle, dass du da bist. Vor allen Dingen, dass du dich ruhig verhältst. Denn ich bin in einer Ferienwohnung im wunderschönen Schwarzwald. Zur Freude meiner Kinder, die natürlich schon seit 7 Uhr wach sind, Sudokus lösen und Ansichtskarten an die Großeltern schreiben, nehme ich in einer Küche auf und da ist ein Ausziehsofa und da ist der Felix gerade aufgewacht. Richtig? So, und jetzt gehen wir Zähne putzen und ich mache Podcast, okay?
Ja. Yeah.
Okay. Michel, guten Morgen.
Das ist so niedrig,
weißt du, was er gemacht hat? Das Erste, er nimmt jetzt sein Handy und denkt sich, geil, der Papa kann jetzt eine halbe Stunde bis eine Stunde nicht sagen.
Stunde Pause, kann der gar nichts machen.
Er kann nichts machen. Auf jeden Fall, mein anderer
Sohn. Ego-Shooter ab 18 spielen.
Ja, mein anderer Sohn, der mittlere, den ich jetzt nicht zitieren darf, sonst kriege ich mega Ärger, weil es peinlich ist, sagt er. Aber der sagte zu mir, pass auf, sag auf gar keinen Fall, dass wir hier, dass du hier mit deinen Kindern bist und die gerade irgendwie noch hier in sich in den Kissen wälzen, weil dann denken alle, du bist ein Rabenvater. Was er nicht weiß, ist, das denken eh schon alle.
Habt ihr einen Muskelkater vom Fahrradfahren gestern?
Boah, wir waren monströs gestern Mountainbike fahren. Ich habe so ein bisschen im Rücken, merke ich es ein bisschen. Aber ansonsten, es war jetzt nicht ultra viel, aber es ist ein bisschen hügelig hier im Schwarzwald. Also wir sind so 40 Kilometer gefahren.
Boah.
Der kleinste ist 10. Der hat aber auch ein E-Bike. Der war der Einzige, der bei 5 bis 8 Grad Steigung teilweise mit 35 km/h da hochfahren konnte. Wohingegen die anderen, wir haben natürlich keine E-Bikes genommen, weil wir natürlich OGs sind, wir uns ein bisschen gequält haben. Und ich sag mal so, also 40 Kilometer, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter wir gemacht haben. Nicht viele, vielleicht so zwischen 500 und 1000 Höhenmeter haben wir gemacht.
Das war ordentlich.
Und wir bei 32 Grad, muss ich sagen, also ich sag mal so, als wir dann, also zwischendurch gab's und der ein oder anderen, wie soll ich das sagen, wurde Unmut.
Hat geklatscht, aber kein Applaus, oder wie sagt man?
Unmut, es wurde Unmut geäußert. Es wurde sozusagen, es wird nicht mehr weitergefahren. Das Fahrrad sollte den Abhang runtergestürzt werden und solche Sachen. Zum Ende hin habe ich es aber auch gemerkt. Also sozusagen die letzten 5 Kilometer, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, da habe ich es dann gemerkt im Oberschenkel. Aber es war jetzt nicht, also ich meine, ne, wir sind jetzt nicht die...
Habe ich schon mal Downhill gemacht?
Wir haben nicht Downhill gemacht.
Lift hoch und dann...
Natürlich, weil ich, ne, also ich war sehr gut vorbereitet, also ich hatte die Fahrräder gemietet, aber natürlich keine Tour mir ausgesucht. Dann habe ich bei Komoot, eine Firma, die wir ja schon in diesem Podcast besprochen haben, nachgeguckt.
Wahnsinn.
Die hatten aber nur so Touren, 50 bis 70 Kilometer. Geile Touren, glaube ich, also auch über den Feldberg hier und so weiter. Da war mir schon klar, boah, das, glaube ich, wird mit Kindern und auch für mich schwierig, gerade bei den Temperaturen. Dann habe ich mir selber so eine Tour zusammengebastelt und ein zweites Feature meiner unglaublichen Intelligenz ist, dass ich wirklich überhaupt gar keine Orientierung habe. Also wirklich zero. Mich kannst du bei mir zu Hause Richtung Rewe schicken, zu dem ich dreimal die Woche gehe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Edeka rauskomme, ist immer 20%. Dass ich sage, so, scheiße, ich hätte vorher abbiegen müssen. Naja, auf jeden Fall. Also habe ich das nicht ganz geschafft, sozusagen meine eigene Custom-Made Komoot-Tour on the fly da zu basteln. Und irgendwann kamen wir an so eine Weggabelung. Ich denke so, boah, mega geil. Also dann haben wir auf der Titisee ist dann hier, da sind wir oben ganz hoch auf dem Walke, da waren wir auf 1150 Meter oder sowas. Da haben wir ein paar Höhenmeter gemacht, da waren wir auch gut kaputt. Dann konnten wir auf diesen See gucken. Wunderschön. So eine Parkbank direkt auf so. Und dann denke ich so, jetzt müssen wir halt irgendwie zu diesem See kommen. Und der war schon ein Stück weg. Und wir nehmen eine Abzweigung und da geht es mega downhill. Also wir fahren bestimmt 5-8 Minuten Vollspeed. Also der Kleine hat einen Tacho dran gehabt. Also wir sind knapp 50 km/h gefahren, würde ich sagen. 45, 50 km/h, was jetzt mit Kindern schon ordentlich ist. Was am Ende dachte ich mir so, also diese riesige Bundesstraße, wo es natürlich überhaupt keinen Fahrradweg gibt und so weiter, nur LKWs langfahren und so weiter, die kommt jetzt gefährlich nah. Wo ist denn die Abzweigung, wo wir mit dem Fahrradweg weiterfahren? Spoiler, kam keine. Mussten wir, 5-7 Kilometer zu viert.
Bundesstraße?
Ja, Bundesstraße. Also ich meine, rechtlich darfst du, das ist natürlich trotzdem, wenn neben dir 40 Tonner überholen und so, war das überschaubar gut. Ich kann nur hoffen, die Kindsmutter hört nicht zu, sonst werde ich sofort Sorgerecht erzogen. Nein, aber da sind wir so ein bisschen.
Ach, ja. Das wusste ich gar nicht, dass du auf Bundesstraßen mit dem Fahrrad fahren kannst.
Ja, zumindest waren alle sehr geduldig. Also es haben nur ein paar Leute mir den Mittelfinger gezeigt. Also die meisten Leute waren relativ geduldig, haben aber geguckt, weil das sieht natürlich aus wie so ein Entenmarsch, ne? Also ein Typ und dann dahinter sind so drei Kinder. Es war ein großer Spaß, aber es war der effizienteste Weg, zu diesem See zu kommen, weil natürlich diese Waldwege, da fährst du ja ständig Schlenker, die Bundesstraße, die ist einfach mal straight up den Berg, direkt ins Herzen dieser Titisee-Neustadt heißt die Stadt. Sehr schöne Stadt, kann man, also viele japanische und chinesische Touristen, die Kuckucksuhren kaufen, kein Witz. Und da sind wir dann hingefahren, alle haben überlebt.
Ist auch ein killer Name, ne? Also wenn ich jetzt Adoleszent wäre, dann würde ich mich darüber totlachen, ja?
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Den Witz hat gar keiner gemacht.
Nee. Ich glaube, die vier Schrätsel haben wahrscheinlich 38 von den 40 Kilometern sich darüber totgelacht.
Es ging. Also erstmal mussten wir die Angst.
War die Hauptmotivation, diese Runde zu machen.
Das war wirklich gut. Und dann haben wir auf so einem Parkplatz so eine Aussparung angehalten, wo LKWs, wenn die Bremsen zu heiß werden, kurz anhalten können. Also so ein Berg war das, ne? Und dann war das so ein Handwerker, meinte so, ey, ihr wollt doch bestimmt da und dahin, sag ich, ja, da wollen wir es. Guck mal, dreht euch mal um. 20 Meter hinter euch gibt es so eine Unterführung unter der Bundesstraße durch und da seid ihr direkt in der Stadt. Sauglück gehabt und dann so waren wir, dann war die Kuh auch vom Eis, sage ich mal. Und dann waren 25 von 40 Kilometern geschafft. Dann sind wir in den See gesprungen und dann sind wir zurückgefahren und mussten die Berge wieder hoch, um dann wieder runterzufahren. Also es war wirklich ein großer, großer Spaß gestern. Mobility,
also das ist best. Für Kinder schon E-Bikes gibt es, krass, ne? Vor allem die Mountainbikes, ist super praktisch.
Ja,
ne?
Also ich sag mal so, ich habe auch wieder mehr Glück als Verstand gehabt, denn ich habe natürlich 4 normale Fahrräder bestellt, nur das kleinste für den Kleinen war kaputt. Das heißt, dann haben sie mich schuldbewusst angeguckt, meinst du, oh, schade, schade, dann müssen wir ihm leider ein E-Bike geben. Im Nachgang, ich wäre natürlich keine 8 Meter gefahren sonst, weil das war schon anstrengend. Also die Großen haben schon ein bisschen geächtzt und ich war auch durchgeschwitzt. Also haben wir Glück gehabt. Tag, aber Glück gehabt. Kann ich nur jemanden
die nächsten Tage noch hin? Weißt du schon?
Ja, heute bin ich mir nicht. Guck hier in die Runde. Wo gehen wir heute? Haben wir schon was vor heute? Wandern gehen, zeigt er mir an. Also wandern gehen und der andere hält den Daumen runter. Also wir wissen es noch nicht ganz genau. Also wir gehen wahrscheinlich wieder schwimmen. Wir werden hier uns wieder selber kochen. Wir haben so ein bisschen Kochkurs angefangen hier zusammen. Und morgen gehen wir auf diese riesige Hängebrücke in Tottenham, glaube ich, ist das oder sowas. Es gibt eine monströs große Hängebrücke, da kann man drauf und da ist auch so ein Wasserfall und so, da kann man wandern gehen. Und morgen Mittag fahren wir dann Richtung Rust zum Europapark. Da kommt dann auch mein Schwager und mein Neffe dazu und dann gehen wir am Samstag in den Europapark und Sonntag suche ich dann eine ehemalige Kollegin heim in Freiburg. Die
ist zu Hause?
Also die, so, sagen, richtig. So, die hat mir jetzt vorgestern geschrieben, sie sind jetzt zu Hause. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich war die Angst dann doch zu groß, ja, dass wir da alleine das Haus neu dekorieren.
Okay.
Also das ist so die nächsten Tage. Was liegt bei dir an?
Ja, sehr schön.
Du bist ein Osner.
Du, ich bin wieder voll im Saft und wir haben ja jetzt so ein Google Docs Dokument eingerichtet, wo wir äußerst strukturiert die Sachen vorbereiten, ne? Wir beiden.
Ich mag, wenn du sagst, klar. Wir. Ich habe schon zweimal reingeguckt.
Im Team gibt es nur immer nur wir, ja? Ja, guck mal.
Ist ja, das so. Aber das und, ist aber schlecht gewesen. So, guck mal.
Na, boah. Ich habe mal ein Thema mitgebracht, was ich echt ganz spannend finde. Und zwar VW und Bosch entwickeln Autopiloten für alle. War eine Überschrift im Handelsblatt und ist deshalb ganz interessant, weil bisher diese Autopiloten, also die selbstfahrenden Systeme, immer nur für Luxus- und Oberklassefahrzeuge eigentlich gedacht war, beziehungsweise finanziell bezahlbar war, weil die immer noch so teuer waren. Jetzt haben konkret Carriot von VW und Bosch zusammen ein Zentrum aufgebaut, in dem sie ein autonomes System bauen wollen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das ab 2026 für den Massenmarkt verfügbar sein soll. Und das ist deshalb so spannend, weil das natürlich erstens genau in die VW-Strategie einzahlt und zweitens, weil das erste massenmarkttaugliche AD-System, also Autonomous Driving System, wäre in Europa, das auch für den Massenmarkt erschwinglich ist. So, und das soll nächstes Jahr, soll das schon verfügbar sein, dann verbaut werden und dann wird es wahrscheinlich noch 2-3 Jahre dauern, bis es in den Fahrzeugen verfügbar ist. Aber das finde ich, ist eine wirklich tolle Nachricht.
Ja, vor allem, also die Message war auch unabhängig eben von US- oder israelischen Firmen, also sprich Mobileye und was sonst noch gibt. Chinesen kamen nie in Frage. Das wäre sozusagen direkte Konkurrenz zu, also aus China würde man sagen, BYD, ne? Ne? Mhm. Die das also mit God's Eye und so weiter eigentlich vorgelegt haben, gesagt haben, wir kriegen das für einen Bruchteil der Kosten hin. Also um mal ein Gefühl zu geben, du hast es, glaube ich, geschrieben, ne? Oder auf WhatsApp. Also bei einem Mercedes kostet das knapp 9.000 Euro, das System, wenn du das dazu kaufst. Und hier wäre ja dann die Maßgabe, also es steht kein Preis da, ne? Aber man würde ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie das mal mindestens für die Hälfte, wenn nicht günstiger, dann anbieten. Also ich würde mal sagen, ab einem Preispunkt von unter 4.000 Euro, 3.500 Euro wird das dann irgendwann erschwinglich für den Massenmarkt. Und das ist natürlich schon echt spannend. Die Frage ist, hast du gesehen, welches Sensor-Kit sozusagen die da benutzen?
Ja, die machen, also deutsche Autobauer machen immer LiDAR und Kamerasysteme, also quasi so Radarsysteme und eine Kamera als Kombination. Im Gegensatz zu Tesla, die wirklich nur Kamera machen. Der Nachteil in der Vergangenheit von diesen LiDAR-Systemen war, dass die immer teurer sind, ja, weil du teurer
genau, Hardware deswegen frage ich sozusagen, weil das ist ja der Treiber. Vor allem, wie viele LiDARs du drauf baust, ne? Ich meine, es gibt ja Leute, die haben ja irgendwie 4 LiDARs drauf gebaut oder noch mehr. Wenn das jedes Ding mindestens mal, ich sag mal, $800 kostet oder sowas, oder 1000, dann hatte man da allein davon ja schon, ne, einen riesen Kostenblock von ein paar tausend Euro, den du weitergeben musstest. Das heißt, die müssen ja irgendwas...
Die wollen das halt relativ schmal aufsetzen, ne? Und einfach auch mal zur Einordnung, die Tesla, dieses FSD-System von Tesla ist jetzt eine sogenannte Level-2-Anwendung in Deutschland. Das heißt, du kannst auf deutschen Autobahnen kannst du das Ding reinhauen, dann hält das den Abstand, kann Spur wechseln. In Städten ist das bedingt einsetzbar. Man muss immer die Hände am Lenkrad halten. Was so bemerkenswert ist an dieser neuen Bosch-VW-Kooperation ist, das soll auch für Level 3 verfügbar sein. Mhm. Das heißt, du kannst die Hände wirklich vom Lenkrad wegnehmen. Und wenn was passiert, haftet nicht mehr der Fahrer oder der Inhaber des Fahrzeuges, sondern es haftet der Hersteller. So, und das ist ein absolutes Novum. Und das ist der eigentliche Killer hinter dieser ganzen Sache, ne? Weil sie müssen halt so viel Vertrauen in dieses System und in diese Software haben, weil wenn da irgendwas passiert, bist du ja sofort in Millionenschaden.
Da, kennt man sich leider aus im Hause, vollgesagt, ne, mit größeren Klagen und dass es dann Ärger gibt.
Also genau insofern, so. Ja. Und das ist das eigentlich das ein. Wenn das so kommen sollte, denn dann nächstes Jahr, dann wären sie die ersten wirklich in Europa, die so Level-3-Systeme auf die Straße bringen, die über den Hersteller am Ende des Tages versichert sind. So, und das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Und wirklich made in Germany. Das ist auch eine Sache, die die beiden sehr explizit vor sich hertragen, dass es keine ausländische Intervention oder Beiträge dazu gibt, sondern wirklich Software, Hardware, alles hier aus Deutschland gesourced, entwickelt und dann verbaut wird.
Richtig geil. Also sozusagen, ich glaube, da kann man mit breiter Brust auch vorangehen. Also nur mal der Vollständigkeit halber. Also das Tesla FSD in Deutschland kostet 7.500 Euro. Ne? Bei Mercedes haben wir gerade gesagt 8.800. Wir sind mal gespannt, was es bei VW dann kostet. Ich glaube, im ID1, ne, ab 2027, glaube ich, wollen sie das erste Mal verbauen. Das stand zumindest in dem Artikel. Und danach, klar, also ich meine, dann der VW mit seiner Plattform, dann ne, gibt es auch andere ID-Modelle und auch andere Marken, die das ganz sicher sofort benutzen werden. Und da ist natürlich die Schlagkraft der Cariad, dass sie mit allen Marken innerhalb des VW-Konzerns sprechen und auch dort die Vorgaben kennen etc. Das könnte dann wirklich ein Riesenvorteil sein bei allem, was da immer kritisiert wurde an diesem an dem Konstrukt Cariad. Das wäre mal wirklich ein Durchbruch zu zeigen, dass da eben dass es schon Vorteile gibt, wenn man es eben richtig macht. Und mit diesem, mit dem Level 3, also die testen es zurzeit in Japan, Deutschland und USA. Ne? 20 Fahrzeuge sind auf den Straßen und eben in verschiedensten Bereichen. Also du kannst bis einer gewissen Geschwindigkeit fahren, die eben Autobahn. Das können viele Assistenzsysteme heute auch schon, vor allen Dingen hinterherfahren. Aber insbesondere, dass du eben bis zur Autobahn und innerhalb der Stadt dort mit einem Assistenzsystem fahren kannst, und zwar so, dass das Auto fährt und da die Verantwortung übernimmt, das ist komplett ein komplettes Novum. Und das wäre, ne, wenn du das für, ich sag mal, 3.000 Euro bekommst, 3,5, 4, ich weiß nicht, was der Preispunkt ist, dann glaube ich schon, dass du dafür Abnehmer findest. Und natürlich über die Masse wirst du eine Kostendegression hinbekommen. Das ist ja offensichtlich der Trick vom Volkswagen-Konzern.
Also es muss ja signifikant günstiger sein. Also ich glaube nicht, dass das 4.000 oder 5.000 Euro kosten wird. Wenn du guckst, so ein ID.1, ne, der liegt irgendwie bei 25.000 Euro. Wenn du dann irgendwie 20% auf den Preis draufschlägst, okay, weil die Kundengruppe sind ja diejenigen, die echt preissensitiv sind oder sagen, ich gebe nicht viel Geld aus für das Auto.
Also ich hab gerade nochmal Heise gelesen und so weiter, aber habe ich auch nichts über den. Also ich meine, man könnte sich ja hin iterieren.
Also die haben drei Systeme drin: Radar, LiDAR, Kameras, die einfach verbaut, beziehungsweise LiDAR ist redundant aufgebaut. Das ist sozusagen das wichtigste System, dass du halt nirgendwo reinfährst. Ja, das ist das Entscheidende. Die anderen Systeme sind relativ schmal und schlank aufgestellt. Und was viel spannender ist, und das ist eine absolute Keule, die VW da nutzt, gemeinsam mit Bosch, die haben die Daten von 45 Millionen Fahrzeugen, die aktuell auf dem Markt sind, von VW und mit Bosch-System, haben die genutzt, um das System mit KI zu trainieren. So, und das ist natürlich deshalb so spannend, weil so viele Fahrzeuge hat niemand auf der Straße. Vielleicht Toyota noch.
Geil.
So.
Ich bin, also I'm all for it, vor allen Dingen, dass wir eben nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und dass wir eben nicht nur Autos bauen können, sondern auch Software. Es wird mal in der Zeit, dass da so ein Durchbruch kommt. Also ja, glaube ich, kann man nicht überbewerten. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie, sage ich mal, zentraleuropäische OEM-Marketing- und PR-Strategien versus US-Firmen zum Beispiel funktionieren. Also wenn hier rausgegangen wird, gesagt wird, das System ist fertig und es ist geil, dann können wir davon ausgehen, das war eigentlich vor 2 Jahren schon so weit, dass man hätte eine Press-Release draus machen können. Aber eben irgendeiner hat noch gesagt, ja, es gibt noch einen Edge-Case, 1 von 1 Milliarde Mal könnte das noch passieren, da können wir noch kein Announcement machen. Insofern bin ich da wirklich, wirklich, wirklich confident, dass das kommt und dass das ein richtig gutes System ist. Die einzige Frage, die ich mich stelle, ist, alle schreien, das wird der Markt wollen. Jeder möchte Assistenzsysteme haben, weil, keine Ahnung, in China jeder das hat. Ich will gar kein Assistenzsystem haben. Mir geht schon mein Fahrspurassistent auf den Keks und solche Themen. Bist du da? Du guckst so ein bisschen hin und her?
Ich höre gerade zu und ich gucke. Ja.
Nee, Verzeihung, ich habe gleich wieder abgebrochen. Verzeihung. Und ich frage mich einfach, ist das wirklich so, dass die ganze Welt diese Assistenzsysteme, vor allen Dingen Level 3, haben will, dass du dich ins Auto setzt und eigentlich nur noch in homöopathischen Dosen da ans Lenkrad fasst, wenn überhaupt, und dich ansonsten fahren lässt? Oder bin ich da einfach zu boomermäßig und verstehe das nicht und sozusagen Convenience wird immer gewinnen? Ich bin da wirklich. Also für mich persönlich kann ich sagen, das ist mir eigentlich ein Graus. Ich will ja selber Auto fahren.
Ja, weiß nicht. Also kommt drauf an, also wenn du längere Strecke machst und dann hin und wieder mal abgeben kannst ans Auto, finde ich das schon extrem reizvoll. Was in Deutschland halt das Ganze relativ schwierig macht, ist die deutsche Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, da hast du halt sozusagen immer die Gefahr, dass von hinten einer rangerauscht kommt, gerade mit 220, und das Überholmanöver nicht besonders ideal abläuft. In allen anderen europäischen Ländern ist das ein absoluter No-Brainer in meinen Augen, weil da hast du Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 110 und 130. Da kannst du vielleicht 10% drauflegen, aber viel schneller kommst du eh nicht voran. Und wenn alle die gleiche Geschwindigkeit fahren, dann fände ich es total langweilig, selber zu fahren. Also ist der Reiz irgendwie so ein bisschen verloren. Ja, wenn du auf gut Deutsch ballern kannst, ja, oder fahren kannst, wie du willst, dann ist das
auf gut Deutsch.
Ist das eine, dann ist das eine andere Geschichte. Aber auch dafür gibt es ja Rennstrecken, was weiß ich. Also da, also ich freue mich da riesig drauf. Das würde das Ganze für mich interessanter machen. Hinzu kommt auch, die Europäische Union, die hat jetzt so viele, in meinen Augen, schwachsinnige Regelungen eingeführt. Ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwie 5% über die Geschwindigkeit fährst, dass das Auto dann jedes Mal piept, ja, und du kannst es halt nicht ausschalten. Und diese ganzen Sachen, das macht halt das Fahrerlebnis unerträglich, ja, in Abschnitten. Und das, die werden das weiter so unerträglich machen, bis dieses Autonomous Driving, eine Erlösung sein wird. Und du sagst, ey, ich hau da einen Knopf rein, dann piept das zumindest nicht, ja, und ich bin erlöst und kann meine Augen vom Verkehr nehmen und irgendwas anderes machen.
Da bin ich bei dir, aber merkst du selber, ne? Sozusagen, dass du dass man einfach nur relativ gesehen dann irgendwie happier ist, weil man vorher einem so die Suppe versalzen wurde. Also, der Zug ist abgefahren. Ich glaube nicht, dass die EU nochmal lernt, weniger zu regulieren. Es wird wahrscheinlich sogar der Art des Pieptons irgendwann reguliert werden. Und so weiter. Und der geht mir echt schwer auf den Zeiger. Also das ist wirklich, das Gute ist ja, du musst nur einfach richtig zu schnell fahren und zu schnell bleiben, weil dann piept es nicht mehr. Das ist sozusagen mein Trick. Du fährst halt einfach 60 in der 50-Zone. Du darfst halt nicht bremsen, weil dann kommst du wieder unter diese 10%-Hürde und dann, wenn du dann wieder drankommst, dann piept es wieder. Der Trick ist einfach
rüber. Du quasi, willst keinen Seilspringen mit dem Piepton machen. Ja,
exakt. Quasi. So ist es nämlich. Ja, das ist mein Lifehack für alle Hörer.
Konsequent runter oder konsequent drüber, ja.
Ich versuche in der Stadt tatsächlich, halte ich mich an die Geschwindigkeit. Obwohl ich auf dem Weg hierhin, ich bin zweimal geblitzt worden und ich würde behaupten, also einmal davon könnte sein, war ein Treffer. Also einmal könnte sein, dass ich ein bisschen Bahn fahre in nächster Zeit. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Ja?
Ja, aber halt so ein
bisschen. Erzählen, wie das Internet ist in der Bahn.
Ja, sehr gut. Ich meine, ich fahre dann nur noch in Mecklenburg-Vorpommern. Weil da ne, auf dieser Teststrecke hin und her, ich wohne dann in diesem Zug. Ich kaufe mir so ein Bahncard 100-Ticket und dann fahre ich da.
Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wird gerade renoviert, ne?
Aber nur 9
Kommst
Monate.
Kommst du da jetzt eigentlich noch hin? Nur 9 Monate, okay. Wo fährt man denn her? Fährst du über Land oder drei Stunden oder so anstelle von 2?
Dauert halt eine Stunde länger. Am Ende, alles ist Mindset, weißt du? Am Ende, wenn du einsteigst, sagst du, okay, es dauert jetzt halt 3 Stunden oder 2 Stunden, so be it. Ich nehme ja immer meistens die ganz frühen Züge, wenn ich da zum Mutterschiff nach Hamburg fahre. Und man munkelt, also ich habe leider sowohl Flugzeugturbinen als auch so das Rauschen vom Zug hat einen unfassbar narkoleptischen Effekt auf mich. Also in der Sekunde, wirklich, ich setze mich auf den Sitz und dann spüre ich was vibrieren, dann bin ich halt erstmal weg. Und zwar weg. Insofern, ob ich da 2 Stunden, also die erste Stunde penne ich und dann fange ich ein bisschen an zu arbeiten. Insofern ist mir das egal. Ich beschwere mich da nicht drüber. Wenn ich nicht umsteigen muss, bin ich eigentlich happy. So, ich bin da, die machen das jetzt neu. Ich glaube, die kriegen das gut hin und danach sind alle happier. Sollen wir uns noch nicht so anstellen. Also am Ende, wenn wir Infrastruktur besser machen wollen, dann müssen wir auch damit leben, dass sie repariert wird. Dass diese Baustellenzeiten, also dass man nicht anfangen, vielleicht anstatt 8 Stunden mal 14 Stunden dort zu arbeiten oder so, das verstehe ich wirklich nicht. Das macht gar keinen Sinn, ehrlicherweise. Entsprechend mit Lohnausgleich und so weiter, keine Frage. Aber das steht am anderen Blatt.
Ja. Du hast mir gestern Abend noch eine ganz coole WhatsApp geschickt. Kann man da schon drüber reden?
Ja, du kannst drüber Fonds, reden. Ich kann sozusagen vom den Bloomberg-Link.
Ja.
Kannst du mal drüber reden? Wir verlinken das. Ich meine, das ist ja draußen. Das war hinter der Paywall. Ich konnte das nicht genau lesen. Was da drin stand.
Du sitzt ja ein bisschen näher dran. Ich kann gerne was von der Headline
erzähl
sagen.
Erzähl mal was von der Headline.
Porsche, Deutsche Telekom reden anscheinend miteinander als Ankerinvestoren in einen 500 Millionen Euro Defense-Fonds reinzugeben, beziehungsweise einen aufzusetzen. Darf man oder kann man sagen, wer Treiber dieses Fonds ist oder ist das noch zu früh?
Also ich kann nichts dementieren oder bestätigen.
Aber ich habe den Artikel auch nicht. Mein Problem ist, ich weiß nicht, was in dem Artikel drinsteht. Da müsste ja eigentlich dann auch drin sein, wer sozusagen diesen Fonds managt oder vermeintlich managen soll. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber wenn Bloomberg drüber schreibt, also ja, da soll wirklich ein großer Fonds anscheinend aufgelegt werden, gemäß dieses Artikels. Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass die Porsche SE, also letztlich auch der Geldgeber in InCharge, wo ich arbeite, aber die Porsche SE, die Familienholding von den Familien Porsche Pirch, die Volkswagen-Anteile verwalten, Porsche AG-Anteile verwalten, aber eben auch eigene Investments machen in Quantum, in Flixbus und so weiter, dass die, also der Hans-Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat da, glaube ich, in der Pressekonferenz, Bilanzpressekonferenz vorgestern auch gesagt, dass man den Defense-Sektor für sich entdeckt hat und dass man dort verstärkt investieren will. Und ich ist, glaube ich, okay zu sagen, dass diese beiden Meldungen miteinander in Verbindung stehen. Wer da was wo gesagt hat, weiß ich nicht. Ich bin da relativ nah dran, ja, weil die zentrale oder die verbindende Stelle dahinter ist die DTCP aus Hamburg. Das ist, das ist der Thomas Preuß, sozusagen mein Chef, ich würde auch sagen Freund, aber vor allen Dingen jetzt auch mein Chef mit InCharge, der mich hier hingeholt hat, der viele andere Fonds aufgelegt hat, der ist, glaube ich, da maßgeblich oder könnte da maßgeblich mit beteiligt sein. So, das ist aber alles, ne, und dann, klar, könnte ich noch ein bisschen mehr erzählen, aber das ist jetzt, glaube ich, alles, was ich sagen kann, ohne dass ich den Artikel gelesen habe. Alles, was im Artikel steht, soll man sich durchlesen, können wir verlinken, ja. Kann dann jeder selber für sich sehen, aber Bloomberg ist jetzt wahrscheinlich nicht die schlecht informierteste Stelle, wenn es um solche Sachen geht. So,
ja, das kommt heißt ja vor allem alles schon Zeitpunkt. Ja.
Entschuldige.
Ja, genau. Es kommt ja alles zum Zeitpunkt, wo vor allen Dingen Rüstungsstartups Rekordbewertungen erzielen auf dem Markt, ne? Also das bestbewerteste deutsche Startup aktuell Helsing mit ungefähr 12 Milliarden Euro bewertet. Gar nicht so schlecht. Das weltweit bestbewertete Startup aktuell ist Anduril mit 30,5 Milliarden US-Dollar allerdings. Auch nicht schlecht. Und alle von diesen Startups gehen jetzt nicht nur auf Luft und Land mit ihren Drohnen, sondern wollen seit neuestem auch ins Wasser. Anduril macht das schon ein paar Jahre, aber auch Helsing und Quantum Systems arbeiten daran, dass sie Unterwasserfahrzeuge als Drohnen auf den Markt bringen.
Genau. Ist ja immer interessanter zu sehen, also auch es gibt irgendwie norwegische Dinger, gibt natürlich israelische Startups, aber genau, also spätestens seit diesen Brückenangriffen auf die Krimbrücke mit Seedrohnen, beziehungsweise als da die Flottillen im Schwarzen Meer der Russen relativ erfolgreich vertrieben wurden durch Seedrohnenangriffe, ist das, glaube ich, in aller Munde gewesen, da entsprechende Systeme zu bauen. Anduril ist natürlich, also das ist ja wirklich völlig crazy, ein Peter Thiel Investment, oder der hat das, also ich glaube, er hat sich ausgedacht, das müssen wir bauen und hat sich dann jemanden gesucht, der es macht. Also der Lucky Palmer ist auch sicherlich nicht doof, vor allen Dingen hat er einen geilen Klamottenstil, muss man sagen, kann ich mal ein Foto posten, der hat ja immer so Hawaii, der hat ja so ein Mallet und Hawaii an, ich finde, feier ich hart. Ja. aber die haben es halt geschafft, dass sie ein sogenannter Prime geworden sind, also wie man würde auf in Deutschland, also ein direkter Zulieferer ans Department of Defense, also wie Lockheed Martin oder Boeing. Das ist einfach unglaublich, das innerhalb von 5 oder 8 Jahren oder 10 Jahren hinzubekommen. Aber die haben von Anfang an auch eben mit unterschiedlichsten Seedrohnen oder Seefahrzeugen operiert, also einmal zur Aufklärung oder zur Absicherung, aber dann natürlich auch irgendwie bewaffnet, also spricht eine, wenn man so will, ein intelligentes Torpedo-U-Boot oder sowas, was natürlich die Absicherung von einem so großen Raum wie dem Meer deutlich einfacher macht, weil die Kosten pro Stück runtergehen und du kannst halt sehr viel mehr produzieren, um dann eben einen Küstenabschnitt überwachen zu lassen versus nur einem U-Boot. Ne? Weil U-Boote kriegst du nicht so schnell gebaut, die sind sehr teuer und du hast das gleiche Problem mit den Panzern. Du baust ein U-Boot für ein paar hundert Millionen und dann schickt einer so eine Seedrohne für $100,000 und dann ist dein U-Boot weg. Also insofern ist glaube ich, die Zukunft auch der maritimen Kriegsführung zunehmend autonom und eben unmanned Drones, ja, halt aber nur im Wasser. Aber genau, Punkt. Erstmal dazu.
Ich finde es krass, alleine in 25 dieses Jahr ist in ich glaube, in Europa 6 Milliarden US-Dollar in Drohnen-Startups investiert worden. Von 2,4 Milliarden letztes Jahr Gesamtzeitraum. Also quasi im ersten Halbjahr ist dreimal so viel investiert worden wie letztes Jahr im Gesamtjahr in diese Art von Unternehmen. Und das sind auch Größenordnungen, die echt krass sind, die man fast eigentlich nur aus der Fast Commerce oder diese Fast Food Delivery Zeit noch kannte.
Oder zur AI.
Zeit von Corona. Ja, genau. 600 Millionen Euro hat Helsing eingesammelt. Wie gesagt, Bewertung 12 Milliarden. Quantum Systems soll Insider zufolge auch eine neue Finanzierungsrunde gerade machen, welches die Bewertung auf ungefähr 3 Milliarden Euro verdreifachen sollte. Aktuell sind sie bei 1 Milliarde. Heißt, sie werden auch so in der Größenordnung was aufnehmen, nehme ich an. Ja, also irgendwie 250, 300 Millionen Euro.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also habe keine Infos, aber ich habe den Artikel gelesen, hätte ich jetzt auch gesagt, dass sie da entsprechend, also die, ich denke mal, das wird in M&A gehen ein bisschen, die werden sich Capabilities dazu kaufen, könnte ich mir vorstellen, aber auch andere Sachen, also von, ich sage jetzt mal, Flugplätzen und irgendwelche Infrastruktur, die man einfach braucht, um zu testen, bis hin eben einfach, dass du für gewisse Aufträge, so blöd das klingt, das Material vorhalten musst. Also du kannst nicht sagen, ich liefere dir 1 Million Drohnen und dann hoffen da die, keine Ahnung, kanadischen Defense Forces drauf, sondern wenn du sagst, ne, ich liefere dir 1 Million Drohnen, glaube ich zu wissen, dass es da in den Verträgen so gewisse, also du musst gewisse Teile schon mal vorhalten, du musst schon mal Working Capital haben, musst sagen, pass auf, die ersten 10.000, die liegen schon sozusagen bereit, ich muss sie nur noch zusammenbasteln. Das heißt, du hast, glaube ich, immer mal wieder so Working Capital Themen, wo du einfach Kapital brauchst, um dein eigenes Wachstum zu finanzieren. Und mein, gibt dir eigentlich nichts Geileres als Investmentrunde, dass du genau, also du hast wenn es so ist, du hast einen bestehenden Vertrag und musst aber halt die Teile dafür kaufen und das finanzierst du, wenn du da eine ordentliche Bewertung dann schießt als Investor, hast du ja sozusagen direkt jeder Euro, den du dann da reingibst, führt sofort zu Wachstum. In dem Fall sogar sehr profitable Wachstum. Also das scheint mir irgendwie gutes Geschäftsmodell zu sein.
Ja.
So,
das aber kann man auf jeden Fall beobachten.
Jetzt schmücke ich mich mit fremden Federn. Du hast mir den Artikel geschickt, aber ich leg's dir mal auf. Also die Sache, die ich vorher ehrlich gesagt nicht so 100% verstanden hatte, war, dass es schon ungleich schwerer zu sein scheint, diese unmanned Drohnen, Unterwasserdrohnen zu bauen versus in der Luft. Das habe ich ehrlich gesagt nicht, also wenn man drüber nachdenkt, hätte man mit 5 Minuten Nachdenken auch drauf kommen können. Ich habe es ehrlich gesagt gelesen, habe mir gedacht, so, okay, warum ist das so schwer? Aber willst du oder soll ich?
Mach,
wenn ich schon mal gelesen habe, ne? Wenn es das Einzige ist, das ich gelesen habe, was du mir geschickt hast, dann kann ich jetzt auch sagen, okay.
Ja.
Nein, aber also offensichtlich ist die Funkverbindung ins Wasser, insbesondere Salzwasser, nicht die leichteste. Du hast wirklich miserabelste Sichtverhältnisse unter Wasser, anders als eben in der Luft. Und das sind mal zwei Faktoren, die relativ entscheidend sind für Drohnen in der Luft, ne? Dass du sehen kannst, wo du hinfliegst in irgendeiner Weise und dass du eben einen Datenlink, ein Glasfaserkabel, wie es die Russen machen, damit du keine elektronische Übermittlung mehr hast, oder in irgendeiner Weise GPS und so weiter halt übertragen kannst, um zu wissen, also wo befindest du dich und wo fliegst du irgendwie hin. Auch wenn das autonom geschieht, musst du dich ja sozusagen im Raum verorten und das können. Und das scheint eben unter Wasser, oder das ist unter Wasser offensichtlich ungleich schwerer. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal, also technologisch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ehrlich gesagt. So habe ich es verstanden.
Ich fand es auch total interessant. Es gibt so ein, weil du hast eben Northrop Grumman genannt, diese amerikanische Rüstungsfirma, die haben ein autonomes U-Boot entwickelt, das nennt sich Manta, ja, wieder Opel Manta, hätte ich was gesagt, nur eben halt der Fisch. Und der liegt im Meer auf dem Boden oder schwimmt nur mit der Strömung und kommt ein-, zweimal am Tag, kommt er an die Oberfläche, lässt eine Boje aufsteigen, die nimmt Verbindung mit GPS auf, dann weiß das Fahrzeug, wo es ist und dann taucht es wieder ab und hört nur mit Sonar die Umgebung ab und schaut, ob da irgendwelche freundlichen oder feindlichen U-Boote oder Bewegungen unter Wasser sind. Und diese Systeme nutzen auch zum Beispiel Tsunami-Bojen und Erdbebenwarnungsbojen, mit denen sie kommunizieren können, weil die laufen nämlich auch auf Ultraschall beziehungsweise auf Sound und können sich damit dann verorten. Also das ist quasi ein GPS, das im Meer komplett neu aufgebaut werden muss, damit diese Navigation überhaupt stattfinden kann. Und da muss natürlich sehr, sehr viel Geld reinfließen. Vor allen Dingen, wenn man vorhat, riesengroße Drohnenschwärme unter Wasser aufzubauen, so wie die Quantum Systems oder auch die Helsings der Welt das vorhaben.
Ich bin echt gespannt. Du hast das Investitionslevel angesprochen. Das ist natürlich jetzt aus Investmentsicht, muss man sagen. Also jetzt, wenn die Presse drüber schreibt, wie groß das Investment ist in diese ganzen Branchen, ist man natürlich als Frühphaseninvestor eigentlich schon längst draußen. Ne? Also ich glaube, mit den besten Riecher in der ganzen Branche wird der Uwe Horstmann gehabt haben mit Quantum Systems, als sie noch in Anführungsstrichen nur irgendwie Agrarflächen per Drohne überwachen wollten. Und er meinte so, vielleicht könnte man da auch ein bisschen was anderes draus basteln und eben vor Jahren in Quantum investiert hat. Zusammen mit dem jetzigen Partner Jack, auch bei Project A. Also ich glaube, es gibt Leute, die schon sehr viel früher verstanden haben, dass wie wahnsinnig disruptiv Drone und Defense sein wird. Jetzt, glaube ich, für uns, also es gibt eine Menge Drohnen-Startups, die einem jetzt natürlich angespült werden. Also wenn die Flut so kommt, dann treibt das natürlich ganz, ganz viele Goldgräber auch zu einem. Das ist aber meistens ehrlicherweise dann nichts mehr, um jetzt frühphasig zu investieren. Weil ich will nicht sagen, der Drops ist gelutscht, aber um jetzt sozusagen die Aufträge zu bekommen, die nächsten 2-3 Jahre der großen Streitkräfte auf der Welt etc., so blöd es klingt, da brauchtest du schon eine Supplier-Nummer vor 2 Jahren. Da kannst du nicht jetzt auftreten und sagen, übrigens, geil, ich habe ein geiles System, ist kein E-Commerce und dann kaufen die Leute das, sondern das dauert sehr lange, da in diese Regierungen reinzuverkaufen, sich ein Sales-Team aufzubauen, das eben in dem Markt sich auskennt, ein Produkt zu haben, wo es eben POC nach POC gab, also Proof of Concept, also wo Truppen schon das getestet haben und gesagt haben, ja, das funktioniert oder das macht das, was es sagt. Insofern bin ich da persönlich aus Investmentsicht immer sehr verhalten, weil in Anführungsstrichen der Drops da schon gelutscht ist. Jetzt mal ganz plakativ gesagt, es gibt da sicherlich Ausnahmen. Und wenn du Growth Investor bist, also ich sag mal, du willst jetzt 50 oder 100 oder 150 Millionen investieren, weil du einfach so viel Kapital hast, das ist was anderes. Da ist jetzt genau die Zeit. Ne? Da hast du ein Proofpoint, Quantum funktioniert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Helsing scheint Verträge zu haben. Ich habe mich ja letztes Mal schon kritisch geäußert. Also ich kann mich nicht dem erwehren, was ich so im Markt höre, aber auch da scheint es zumindest irgendwas dahinter zu stehen. Die müssen ja Umsätze schieben und so weiter. Da kann man jetzt viel Geld allokieren, aber für uns, also mit einem 5-Millionen-Ticket oder 10-Millionen-Ticket, da müssten wir jetzt schon wirklich was finden, was außerordentlich ist. Und die zweite Sache ist die Konvergenz von autonomen /AI-Systemen. Das haben wir auf der Automotive-Seite, da können wir irgendwann mal drüber reden, aber auf der Drohnen-Seite schon auch. Also was vor 5 Jahren noch Cutting-Edge-Technology war, niemand konnte. Ich sage jetzt nicht, ist eine Commodity. Natürlich der Seibel von Quantum oder der Schabak von Stark, der CTO. Natürlich, also ich finde die mega und die können auch über Wasser laufen in meiner Welt, aber ne, haben sicherlich eine Edge, aber es gibt eine Menge andere Startups, von denen du nichts gehört hast, die aber auch echt schlaue Leute sitzen, die das eben entsprechend auch können. Insofern ist es auch nicht mehr so, dass du sagst, oh, autonom und irgendwie GNS denied und was auch immer dann wichtig ist, zumindest in der Luft, dass du weißt, wo du hinfliegen darfst und wo nicht und dich eben Zielerkennung automatisierst und so weiter. Das wird ehrlicherweise auch immer ein bisschen mehr zur Commodity. Und das können mehr. Und dann kommt es wieder zurück auf den Go-to-Market. Ne? Also wenn das alle halbwegs können, dann liegt es daran, wer hat denn den Vertrag, wer hat das Vertrauen von dem Department of Defense. Und das treibt dann letztlich die Verkäufe. Ne? Und nicht mehr nur, bist der Einzige, der es technologisch kann. Weil das ist nicht mehr so.
Ja. Ja, da kommt jetzt auch noch mit hinzu, das fand ich auch ganz interessant, dass der Bund maßgeblich durch Boris Pistorius, Verteidigungsminister, das Problem dieser Startups halt erkannt hat, dass es dieses Valley of Death gibt halt, also quasi diese Phase zwischen, du hast ein Produkt, das fertig ist für den Markt oder fast fertig ist für den Markt und dann gehst du mit diesem Produkt zum Kunden, also zum Beispiel Verteidigungsministerium oder zur Marine oder zur Luftwaffe oder wo auch immer. Und dann gehst du in den Einkaufsprozess rein und der dauert halt irgendwie 1, 2, 3 Jahre, je nachdem, um was für ein System es sich handelt, ja, was der Umfang ist, was die Komplexität ist, wie neu das ist und so weiter. Und es gibt jetzt einen neuen Gesetzesentwurf, der in den nächsten wenigen Monaten so Verteidigungsministerium durchgehen soll, wo das Verteidigungsministerium den Startups einen Vorschuss geben kann oder möchte auf Systeme, die gerade in der Prüfung sind, also die quasi vom Ministerium oder von den einzelnen Truppenteilen geprüft werden, sodass da zumindest für die Zeit, wo noch keine Abnahme da ist und die Produktion noch nicht gestartet ist, die Startups nicht insolvent gehen, ja, oder die Investoren aus dem Private Market über Gebühren da das Risiko tragen, indem sie das diese Zeit überbrücken mit weiteren finanziellen Mitteln. Also das ist durchaus interessant, übrigens nicht nur für Rüstungsthemen, ne? Das ist für alle Sprunginnovationsthemen, ist das genau dieser Sweet Spot, wo die Lücke zwischen Forschung, Entwicklung und dann Marktreife bzw. kommerzielle Reife häufig dazu führt, dass viele Innovationen gar nicht an den Markt kommen. So, und da gibt es jetzt erste Verhandlungen, auch die unsere Wirtschaftsministerin unterstützt das und möchte da in dem Bereich einiges machen. Also das sind durchaus wirklich positive Zeichen, trotz alles Bashings der aktuellen Bundesregierung, muss ich sagen, dass die, was Innovationen und auch die Marktreife von Innovationen angeht, wirklich gut die Weichen stellen gerade. Und das lässt mich da sehr optimistisch drauf schauen auf das Ganze.
Ich glaube, also auch da bin ich kein Experte drin, kann nur so gut Newsletter, auch wieder von Project A. Also wer denkt, ich bin in die verliebt, der hat recht. Ich finde sie alle super. Aber da wurde das eben beschrieben. Ich glaube, dass das erste, also sozusagen Valley of Death, dass du vorfinanzierst oder Vorschüsse gibst, ist das eine. Die Beschaffungswege an sich, ne, die sind halt unfassbar langwierig. Und wenn ich mal ein bisschen suffisant sein darf, also ich glaube erst, dass wir bessere Prozesse haben, um kriegsfähige Drohnen anzuschaffen, um uns selber zu verteidigen, wenn wir im Zweifelsfall nicht auch noch der Denkmalschutz und DSGVO irgendwie ausgefüllt werden muss, wenn wir im Osten der Ukraine sagen, wir müssen uns dort verteidigen. Solange das immer noch Teil von so Auswahlverfahren ist und man sagt, nee, man kann keine in der Bürokratie, man darf da keinen übergehen, solange habe ich da keine Hoffnung, dass das gut funktionieren kann. Also ich bin da eher so die Kettensägen-Fraktion und glaube, dass wir da eine ganze Menge Wildwuchs außer diesem Valley of Death Finanzierungsthema noch rauscutten werden aufgrund schierer Not. Und dann wird es auf einmal ganz schnell gehen. Dann wird eben nicht mehr geguckt, ob sozusagen die Kamera, die wir benutzen, um eine Seedrohne auf ein Schiff fahren zu lassen, ob die eben aus Versehen auch ein Nummernschild aufgenommen hat und deswegen gegen datenschutzrechtliche Bedenken verstößt. Das ist halt einfach dieses, ich glaube, der erste Schritt ist super. Dahinter kommt ein Wust an Bürokratie mit wirklich Schwachsinn. Wie gesagt, mein Lieblingsthema ist DSGVO. Damit kriegst du in diesem Land alles, ich glaube auch, wenn hier Atomwaffen stationiert werden würden, da könnten wir einen Bundestagsbeschluss haben. Wenn aber sozusagen Nummernschilder gescannt werden, um dorthin zu fahren, dann wird das abgesägt, weil das geht nicht wegen Datenschutz. Und ich bin sicherlich nicht ich will kein Social Bonus System haben wie in China und totale Überwachung über gar nicht, aber wir haben es einfach wirklich mit deutscher Gründlichkeit über die EU geschafft, uns da selber ins Bein zu schießen. Und das ist das Nächste, was fallen muss. Diese ganzen, da würden wahrscheinlich 30 solche Normen kommen, die man einfach abschaffen müsste. Ich meine, ist es nicht das Standardwitz immer, dass in Kunduz in Afghanistan ein paar von diesen Truppenfahrzeugen nicht mehr fahren durften, weil sie keine deutsche AU hatten, weil die abgelaufen war und die nach Deutschland, ich schwöre es dir, das ist kein Witz, die durften nicht bewegt werden. Da ist jemand vom TÜV oder der DEKRA an den Hindukusch geflogen, um eine AU zu machen an irgendeinem LKW. Weil wir keine AU haben.
Den Risikoaufschlag will ich sehen. Ja.
Gott ist mein Zeuge. Ich werde diesen Artikel raussuchen. Das ist wirklich wahr.
Oh, bitte.
So, solange wir solche Sachen machen, müssen wir halt Herrn Putin bitten, stopp, noch nicht angreifen, bitte. Wir machen erst AU. Sie müssen noch eine Sekunde auf uns warten, dann sind wir aber bereit. Ich glaube, sobald wir kapieren, dass die anderen auf diese Stoppregel nicht reagieren, dann werden sich in diesem Land auch noch ein paar Sachen drehen, die sich dringend drehen müssen. Aber, also, ich bin nur 50%.
Ich habe gerade geguckt hier. Ja, ich habe gerade geguckt, laut dem Reservistenverband ist selbst mit dem beschleunigten Verfahren von der Bedarfsmeldung bis zum Vertragsschluss mit durchschnittlich 4,5 Jahren zu rechnen.
Genau. Das ist einfach, genau, also die Beschaffungswege, genau. Und das muss halt auf ein Jahr runtergedrückt werden. Und die Sache ist ja,
ja, ist aber auch schon zu krass. Also wofür brauchst du denn ein Jahr?
Ich sag mal also ganz jetzt ehrlich. Im Friedensfall, im V-Fall wird das, also nochmal, es klingt ja immer so, als ob man sich wünschen würde, dass es zu einem Vorfall an der Ostflanke kommt mit NATO-Truppen. Aber Also da bin ich mir sehr sicher, dass wenn das passiert, so ein Quatsch nicht mehr gemacht wird. Dass das eigentlich
das. Hast du dieses führt. Video angeguckt, dass ich dir, dieses YouTube-Video, das ich geschickt habe von der Marine-Sondertruppe, die Ostsee verteidigt gegen Manipulationen am Unterseekabel?
Ich finde das so geil. Ja, erzähl mal.
Die arbeiten mit, also die brauchen halt, um ihren Job zu machen, um die Taucher an die richtigen Plätze zu bringen, um schnell auf dem Wasser von A nach B zu kommen, sowohl auf Seen als auch an der See, haben die so Schnellboote. Die Schnellboote sind mittlerweile 25 Jahre alt. Das ist kein Witz. Und die Motoren funktionieren nicht immer. Also die gehen nicht an oder müssen ausgetauscht werden. Wobei auch das geht nicht, weil nämlich nur diese speziellen Motoren für diese Schnellboote zugelassen sind. Die haben zwei 450 PS Motoren da hinten dran. Die geben ordentlich Gas. Die haben vor 6 Jahren, die Bedarfsmeldung abgegeben, haben gesagt, pass mal auf, wenn ein Einsatz kommen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 50%, dass das Ding nicht anspringt. So, dann ist der Beschaffungsprozess der Marine ist losgegangen für diese Elitetruppe. Ne? Da gibt es deutschlandweit nur 60 Leute, die genau das können, was diese Leute können. Die haben die härteste Ausbildung, sind die beste Speerspitze,
sind die beste Ausbildung. Kommen die auch aus Eckernförde da oben? Ja, ne?
Ja, genau. Und die haben bis heute keine neuen Boote mit der Begründung, dass man sich noch nicht darauf einigen konnte, welche Boote das sein sollten. Jetzt haben die Kanadier diese ähnliche oder gleiche Boote seit 10 Jahren im Einsatz. Die sind erkanntermaßen Weltspitze. Die deutsche Marine darf die aber nicht beschaffen, weil es noch kein finales Verdikt gibt dazu, ob die einsatztauglich sind oder nicht. So, und das ist also wirklich, wirklich verrückt. Und jetzt behelfen die sich nach wie vor noch mit Klebeband und Duct Tape, hätte ich fast gesagt, um da diese 25 Jahre alten Motoren zu reparieren.
Kettensäge. Übrigens, also müssen wir mal einen Exkurs machen. Es ist so ganz leise geworden über die argentinische Volkswirtschaft in der deutschen Presselandschaft. Also es war allen klar, Milei wird alles kurz und klein hauen und danach ist eigentlich nur noch Faschismus und Armut übrig. Ganz so scheint es nicht zu kommen, aber das müssen wir mal anders besprechen, weil da geht das Wirtschaftswachstum, also durch Bürokratieabbau, deswegen sage ich Kettensäge, da scheint das schon ein Stück weit zu funktionieren, neben einer ganzen Menge anderen Maßnahmen, die jetzt nur auf Argentinien passen und nicht auf eine Industrienation wie Deutschland. Aber ich glaube, also uns fehlt einfach, jedes einzelne Gespräch, was man mit Leuten hat, jetzt nehme ich mal die Polemik raus, jetzt jedes einzelne Gespräch, die man mit Leuten hat, auch mit Leuten aus berufenem Munde, also nicht wie, also wenn ich über die Beschaffungswege der Bundeswehr rede, ist das wie der Blinde von den Farben. Das muss man nicht ernst nehmen. Das ist einfach nur eine gefühlte Wahrheit. Okay, kann man sagen, Blödsinn, der Schritzmann hat keine Ahnung. Kein Problem für mich. Es gibt aber eine Menge Leute, die sich damit auskennen. Und die dort teilweise auch wirklich ihr Lebenswerk verrichten. Und die sagen aber dasselbe. Die sagen, hey, pass auf, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und das muss man ändern. Ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ist eigentlich richtig geil, dass wir nochmal ein neues Formblatt gefunden haben, wo irgendwie Sachen ausgefüllt werden müssen, was wir dann von A nach B faxen. Habe ich noch nie gehört, nur von keinem. Diese Trägheit, die eine Bürokratie entwickelt, das ist wirklich unfassbar und ich frage mich, wann dieses Paradox mal aufgelöst wird, wo jeder einzelne Akteur oder zumindest jetzt mal anekdotisch mit denen, die ich spreche oder auch das, was man in der Presse sieht oder bei Talkshows, wo jeder einzelne Akteur, der auch sich auskennt, sagt, das muss anders gemacht werden, auch konstruktiv, man könnte es so machen und auch nicht in der Form, wir brauchen gar keine Regeln mehr, es ist wilder Westen und wir geben einfach sozusagen Bargeld aus und kaufen Equipment, das sagt ja keiner. Es sollte ja schon in Strukturen verlaufen, die nachvollziehbar sind und kontrollierbar. Jeder sagt, das muss sich ändern und trotzdem ändert sich wirklich gar nicht. Es wird eher vielleicht einen Zacken schlimmer. Da werde ich jeck, sagt der Kölner. Das kann doch nicht sein. Und dasselbe sehen wir da auch, also können wir bei Automotive bleiben und EU-Regulierung und piepen. Das ist jetzt von Konsumenten nervig, aber es gibt auch eine Menge andere Sachen, die tatsächlich für die Industrie selber wirklich, wirklich schwerwiegende Folgen haben, wo es einfach zu langsam geht und einfach nicht gut genug gewirtschaftet werden kann aufgrund dieser Regeln. Was machen wir denn da? Ich meine es wirklich ernst. Also ich kann da nur an Milei und Kettensäge denken, aber vielleicht ist das auch mein heißes Blut sozusagen, dass ich wünsche, dass da mal wirklich innerhalb von 3 Monaten alles kurz und klein gehauen wird. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder eine Änderung haben will und wir kriegen es nicht hin.
Ja, weil die Leute, die schlussendlich dran arbeiten, wahrscheinlich diese Veränderungen nicht wollen. Ja, also ich meine, das fängt ja schon damit an, ich meine, unterhalten sich alle drüber in der Startup-Welt. Warum muss man wegen jeder Adressänderung nach wie vor zum Notar rennen, dafür 2000 Euro bezahlen, dass du die Adresse deines Firmensitz änderst? Warum muss das notariell beglaubigt sein in Deutschland? Das kann doch nicht wahr sein.
Jetzt kann ich zurückrechnen, was der Wert deiner Firma ist, dass du 2000 Euro bezahlst, aber ich zahle nur 20. Nein, Quatsch. Sie gebühren nicht abhängig von der. Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, klar.
Notar. So,
aber alleine der Notarprozess und dein ganzes Extrapolieren auf fast alles und die Leute, die schlussendlich an den Stellen sitzen, wo man diese Themen ändern oder einführen könnte, die sind ja auch nur Menschen und da gibt es sicherlich häufig auch gute Leute, die Bock haben auf was Neues, aber als gesamtgesellschaftlicher Durchschnitt wahrscheinlich auch 60% der Leute, die sagen, so gerade wie es ist ganz schön cool und ich habe keine Lust, was Neues zu lernen. So, und das führt halt dazu, dass die Veränderungsbereitschaft da relativ begrenzt ist und auch wenn man jetzt den Friedrich Merz sich anschaut und wie er auch sicherlich häufig seine Meinung ändert, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wirklich schwierig, da neue Themen insgesamt einzuführen. So, und wenn ich mir dann Länder wie Estland anschaue, die eine Bevölkerung von 2 Millionen Leuten haben, da ist es natürlich einfacher, neue Systeme einzuführen, als wenn du es auf 82 oder 85 Millionen Leute ausweiten willst. Das ist es keine Entschuldigung, das ist erstmal nur eine Bestandsaufnahme. In der Sache macht mich das genauso wild und fuchsig wie dich, nehme ich an. Ja.
Und das klingt.
Ich habe keine Lösung.
Nee, oh, toll. Okay. Warum rede ich dann überhaupt mit dir? Du hast keine Lösung.
Das, ja,
eine Stunde meines Lebens hast du verschwendet.
Besseren Co-Host hier einladen mal.
Nee, ich habe zwei Beobachtungen dazu. Also, ich sehe das eigentlich gar nicht. Also, auch die Leute, die ich schon als relativ träge einschätzen würde von außen, wenn ich aber ehrlich mit denen spreche, also one-to-one, habe ich schon das Gefühl, dass da jeder mit Herzblut seinen Job macht. Und auch wirklich nach dem Motto, ich mache das, weil das wichtig ist, weil ich muss auf was aufpassen oder ich achte darauf, dass X oder Y nicht passiert. Das heißt, es ist den Leuten nicht egal. Und die arbeiten eigentlich auch nicht gegen Effizienz. Aber was uns fehlt, ist eigentlich ein neuer, also, und das klingt echt pathetisch, aber uns fehlt halt ein neuer Leitgedanke. Uns fehlt was. Also eine Sache kann man ja sehen dort drüben in den USA. Da kann man jetzt stehen dazu, wie man will. Da gehen wir gar nicht drauf ein. Über Alaska reden wir, nachdem Alaska passiert ist am Freitag. Aber eine Sache ist dort passiert. Da ist einer hingekommen und hat gesagt, ey, America first, und ich werde das so und so machen. Zumindest mal auf der Tonspur, dass der insgeheim sich selber bereichert und so weiter, das ist eine ganz andere Frage. Aber da kam er an und sagt, pass auf, wir stecken uns den Kopf nicht in den Sand. Das ist die neue Maßgabe. Ja, wir sind die Nummer eins und wir werden entsprechend dafür sorgen, dass wir auch so behandelt werden auf der ganzen Welt. Mit was auch immer für Mitteln und ob man die gut findet oder nicht. Wir hingegen ergehen uns in einer wirklich durch Mittelmäßigkeit durchtränkten Selbstbemitleidung, wo du denkst so, da kann ja auch nichts Gutes draus entstehen. Da ist doch wirklich, das ist doch echt Mist. Und ja, wir haben noch nicht den Ton gefunden. Also sozusagen Germany first, ja, das ist jetzt vielleicht nicht der Gassenhauer, den man in Paris und London und überall gerne hören oder in Warschau hört. Kann ich auch gut verstehen, das kann man aber auch anders temperieren. Auf der anderen Seite von außen, glaube ich, viele Länder, inklusive der genannten Warschau, Paris und Polen, Warschau, Paris und London, wären sehr froh, wenn wir sozusagen eine nationale Identität aufbauen würden und einen Leitgedanken, der eben auf wieder zurückgeht zu dem, dass man die wirklich auch gefühlte drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt ist und einen bürokratischen Apparat hat, der eben der funktioniert und das macht, was er soll, nämlich letztlich dem Bürger und den Unternehmen, die ansässig sind, zu dienen und nicht umgekehrt. Das ist ja sozusagen, es fühlt sich ja ein bisschen umgekehrt an. Aber das fehlt uns. Das fehlt uns. Und ich bin echt, das macht mich wahnsinnig. Ich hatte so eine Hoffnung auf den März, aber ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht.
See. Ja, was nach der Sommerpause kommt.
Gibt zwei gute Nachrichten, Michel. Die erste gute Nachricht ist, wir sind schon 55 Minuten dran und müssen gleich aufholen. Die zweite gute Nachricht ist, Mein Akku hat gehalten. Ich habe jetzt aber noch 11%, also es ging rapide, 10%, es ging rapide runter. Das wäre jetzt Zeit für finale letzte Worte, Liebesbekundungen oder Geständnisse in meine Richtung. Ich bin bereit.
Du, ich wünsch euch einfach einen wunderschönen Resturlaub. Viel Spaß beim Wandern oder auch nicht heute. Und wir sprechen uns einfach in alter Frische nächste Woche.
Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde in dieses Excel-Sheet reingucken und ich werde anfangen, es auszufüllen, dass die Themen, die letzten zwei Mal hast du hier das Heavy Lifting gemacht, jetzt werde ich mich daran beteiligen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht und ich danke dir. Coram Publico möchte ich dir jetzt mal danken, dass du das gemacht hast.
Alles gut, ich hoffe, da war was Gutes mit bei.
Da war was richtig Gutes mit dabei. Sinne.
Viel Spaß.
Ich finde ja immer, wenn es Bum-Bum macht, bin ich ja dabei, sozusagen. Na, das ist ja mein Thema. Küsst die Hand, euch allen schönes Wochenende, wenn ihr es hört. Und ich gucke jetzt mal in die Runde. Die Kinder spielen schön mit dem Handy. Also insofern, hier läuft alles. Jetzt kriegen die alle von mir noch ein Nutella-Brot und danach eine Cola und eine Zigarette. Ich glaube, dann kann der Tag starten. Also, vielen Dank.
Dann viel Spaß dabei. Ja. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.